auf uns.
Das Interessante ist ja, dass wir in Momenten der Verausgabung auf Ressourcen zurückgreifen können, die uns sonst nicht bewusst sind.
Schrei laut!
Es gibt dieses normale Kennen seiner Kräfte, aber in einer Extremsituation kann der Körper plötzlich noch etwas mehr. Und das kann er, weil er Angst hat.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Theaterpodcasts mit
Elena Philipp und
Susanne Burkhardt. Und wir beschäftigen uns diesmal mit Verausgabung, nämlich mit Schauspielern, die sich auf der Bühne verausgaben. Und wie kamen wir drauf, Elena?
Beim Theatertreffen, das dieses Jahr wirklich ein Schauspielfest war, standen so viele Stars auf der Bühne in krassen Rollen, 3-4 Stunden auf der Drehscheibe marschierend, als Solistin das Publikum umgarnend. Und da dachten wir uns, wow, was für eine Leistung.
Ja, und zwei sind uns besonders in Erinnerung geblieben, nämlich zwei Schauspielerinnen. Das ist einmal Valerie Ciplanova, die in Ulrich Rasches Inszenierung Nathan der Weise die Hauptrolle übernommen hat. Obwohl sie seine Arbeitsweise gar nicht so toll findet, hat sie im Interview gesagt. Da können wir gleich drüber reden, weil sie nämlich zu Gast ist bei uns. Und da hat sie, weiß nicht, wie lange war das, Elena? 4 Stunden oder so im Kreis geschritten, fast einen Großteil der Zeit, genau, und sehr, sehr viel Text auch gehabt. Besonders die Ringparabel ist da allen irgendwie in großer Erinnerung geblieben, sehr eindrücklich. Und die andere war Lina Beckmann.
Genau, das ist nämlich die Solistin aus diesem Abend, die da mit Comedy-Elementen tatsächlich alle zum Lachen gebracht und für sich gewonnen hat. Lina Beckmann wäre
in Laios,
genau, von Karin Bayer inszeniert am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Beide wären hier gewesen, aber Lina Beckmann hat uns heute passend zum Thema absagen müssen. Ihr Körper streikt.
Genau, also sie hat so viel gespielt in letzter Zeit, sie war auf mehreren Festivals zu sehen mit diesem doch sehr herausfordernden Stück, das sie heute leider absagen musste. Und deshalb sprechen wir jetzt allein mit Valerie Ciplanova über Verausgabung. Aber in der nächsten Folge, wir hoffen, es geht ihr bald wieder besser, Lina Beckmann, wird sie dann zu Gast sein. Und dann nehmen wir uns Zeit nur für sie und sprechen nochmal über Verausgabung. Jetzt aber erstmal mit Valerie Ciplanova. Leider ist sie nicht bei uns im Studio, sondern in Wien. So ist es mit so Stars, die sind halt immer unterwegs. Hallo.
Hallo.
Für alle, die Valerie Ciplanova noch nicht kennen, stellen wir sie jetzt vielleicht mal erstmal kurz vor.
Ja, unbedingt. 1980 in der Sowjetunion in Kasan geboren, dann 1988 nach Deutschland gekommen und schwupps die Sprache drauf geschafft in eine Perfektion, die zum Schauspiel befähigt. Hat erst eine Tanzausbildung gemacht, Puppenspiel an der Ernst Busch studiert und ist dann ins Schauspiel gewechselt. War in Berlin am Deutschen Theater, in Frankfurt am Residenztheater in München und eine ihrer Paraderollen war das Gretchen in Castorps Faust, der großen Abschiedsinszenierung.
Sie war auch die Burschaft beim Burschaft Jedermann in Salzburg 2019.
Überall zu sehen. Stimmt. Und jetzt ein bisschen mehr im Film, oder? Als im Theater.
Ja. Mhm. Ja, und jetzt zuletzt natürlich überall präsent mit ihrem ersten Buch, was sie geschrieben hat, Das Pferd im Brunnen. Das ist im vergangenen Jahr erschienen bei Rowohlt und ist eine Art Familienspurensuche zurück in Kasan, also doch eng verknüpft mit ihrer Biografie.
Mhm, absolut.
Ja, und wir hatten es ja schon gesagt, der Ulrich Rasche, seine Ästhetik mit den riesigen Drehbühnen, mit den Laufbändern, wo man als Schauspielende dann tatsächlich im Takt marschiert, auch noch zu lauter Live-Musik, das heißt, die Stimme muss sozusagen über diese Geräuschkulisse tragen. Wie war das denn für Sie in dieser Rieseninszenierung? Sie haben ja schon zum dritten Mal bei ihm gespielt und Susanne hat es schon erwähnt, so richtig warm sind Sie mit seiner Ästhetik eigentlich nicht, also da gibt es einen Reibungspunkt.
Das stimmt. Ich bin jemand, der Stille mag und ich mag es sehr gerne, zusammen mit dem Zuschauer aus einer Stille heraus Dinge zu erschaffen oder zu erzählen, sodass der Zuschauer sie sieht. Und natürlich ist es auch angenehmer, sich frei zu bewegen als in einem Takt. Deswegen habe ich erstmal natürlich ein bisschen gehadert mit dieser Form und bin aber jetzt über die Jahre in ein Verhältnis zu ihr gekommen, wo ich, glaube ich, einen Teil akzeptiere und einen Teil weiterhin angreife. Und dadurch, dass Herr Rasche das respektiert und mich auch angreifen lässt, sind wir in eine relativ friedvolle Koexistenz hineingewachsen.
Das heißt, er musste sie nicht überreden?
Diesmal war es eine ganz besondere Geschichte. Er hat mich gefragt, ob ich Nathan spielen will. Und da ich hauptsächlich mich ja im Moment auf den Film konzentriere, habe ich gesagt, nein. Dann verging einiges an Zeit und ich sah auf meinem Handy-Display Österreich im Sommer.
Als Rufnummer?
Und als Rufnummer. Und ich kannte die Nummer nicht, aber da stand Österreich. Und ich dachte, entweder ist jemand in dem Jedermann-Cast krank geworden oder es ist der Nathan. Und durch eine merkwürdige Verkettung von Zufällen war gerade ein Film geplatzt, kurz bevor er mich anrief. Und dann hatte ich 23 Tage, um mir diese Rolle anzueignen.
23 Tage?
23 Tage, da eine Schauspielerin eben abgesprungen war, nach, glaube ich, 2 oder 3 Wochen Proben. Und ich hatte noch 23 Tage, um der Nathan zu werden.
Dann können Sie doch vielleicht mal kurz erklären, wie geht man dann vor? Wir hatten ja schon mal einen Podcast mit Linda Pöppel. Da ist sie auch eingesprungen über Nacht, über Weihnachten, da in der Corona-Zeit und hat sich auch so ein Stück raufgeschafft. Wie geht man dann vor? Sagt man erstmal alles ab für die nächsten 3 Wochen und schließt sich ein und lernt nur noch Text?
Genau, das Gute war, dass das Ganze auf der Perner-Insel stattfand. Das heißt, da ist man eingeschlossen. Das ist einfach eine Insel nicht weit von Salzburg. Da gibt es nichts außer dem Theater. Merkwürdigerweise hatte ich in diesem Zeitraum nur einen Zahnarzttermin, den ich absagen musste. Und dann bin ich hingefahren und als ich ankam, merkte ich sofort, ich muss ja so gleich proben. Ich kann ja jetzt nicht den Text lernen. Dafür ist ja keine Zeit. Und da gab es eine bezaubernde ältere Dame, die diese Flöse war. Aber ich merkte, ich brauche irgendeine besondere Art von Hilfe. Und ich habe eine Freundin, die auch Schauspielerin ist, die habe ich angerufen, Valentina Schüler, und habe gesagt, würdest du kommen und mit mir rund um die Uhr Text lernen und auf den Proben mir den Texte aufs Ohr sagen, damit ich sozusagen am ersten Tag sofort auf die Bühne kann. Denn die Kollegen hatten ja 3 Wochen geprobt, die waren ja schon fertig oder die waren unterwegs und ich musste ja quasi auf das laufende Pferd aufspringen.
Laufende Pferd passt ganz gut, weil es ist ja so eine Drehbühne. Und da ist ja also auch eine körperliche Orientierung. Wann gehe ich, wann muss ich stehen bleiben, wann kann ich weiterlaufen und so weiter. Hat das geholfen beim Textlernen, diese Rhythmisierung?
Tatsächlich ja. Also man muss sich das mit dem Laufen eigentlich als sehr angenehm vorstellen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt stramm marschieren. Wir laufen in einem Takt. Auf dem rechten Ohr haben wir einen Klick. Das ist dann so.
Ah, wie so ein Metronom.
Das heißt, wir haben immer eine Orientierung wie ein Metronom. Die Herausforderung ist, dieses Metronom zu hören, die Musik zu hören, die Partner zu hören, zu spielen und zu laufen.
Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater. So glaube jeder seinen Ring, den echten.
Aber dadurch, dass ich das 3. Mal machte, hatte ich natürlich ein gewisses Handwerk. Das ist dann wie so eine Maschine, die man betritt und nach so 2-3 Stunden ist es wie Fahrradfahren, hat man es wieder. Man muss viel mit den Beinen arbeiten, man muss ausgleichen, sozusagen manchmal Rückwärtsschritte tun, wenn man auf der Stelle bleiben möchte. Das heißt, man bewegt sich schon wie auf einer normalen Bühne. Man kann auch stehen, aber man läuft und steht dabei. Das heißt, man kann eine Position halten und das zu lernen, sich sozusagen trotzdem sehr exakt auf der Bühne zu bewegen, obwohl sie sich dreht. Das heißt zum Beispiel einen langsamen Gang zu haben, der so wirkt, als würde man langsam auf die Bühne kommen. Da muss man sehr stark verlangsamen und dann zum Beispiel ändert die Bühne ihre Richtung und man läuft dann zum Beispiel gegen die Richtung des Mitspielers. Solche Dinge sind da. Und das ist wie Fahrradfahren, das kann man dann nach einer Weile.
Das klingt ja jetzt eigentlich wie das Gegenteil von einer Verausgabung, dass man irgendwie so im Trott, im Takt, in der Maschine steckt. Gleichzeitig haben Sie diesen Text auch sehr nuanciert aufgesagt. Das fand ich irgendwie bemerkenswert bei Ulrich Rasche, wo manchmal das Deklamieren und fast schon Schreien so sehr im Vordergrund steht. Das heißt, Sie haben das diesem ganzen Apparat auch noch entgegengesetzt. Ist das so ein Moment dieser Reibung und vielleicht auch Verausgabung, wo man sagt, ich muss noch mehr geben?
Beziehungsweise ich muss den Inhalt verteidigen. Die Form ist so laut und so einnehmend, dass die Musik kann einen wegtragen, der Trott des Gehens kann einen wegtragen. Und das kann alles dahin führen, dass Nuancen verloren gehen. Und dagegen anzukämpfen, sozusagen dem Körper zu sagen, du gehst jetzt in diesem Metronom, aber du sprichst nicht in einem Metronom. Du ringst darum, als Figur etwas sagen zu wollen oder das Gegenüber zu überzeugen zu wollen. Da ist ja nun mal diese wundervolle Ringparabel in der Mitte. Und die will auseinandergenommen und begriffen sein und gedehnt und gestreckt und gestrafft und dann wieder langgezogen. Und um diese Nuancen ringe ich. Und das tatsächlich führt zu einer Verausgabung, weil ich mich sozusagen gegen den Fluss dieser Maschinerie stellen muss als kleiner Mensch und um Nuancen kämpfe.
Man spürt es auch richtig und es funktioniert halt ganz hervorragend. Genau in diesem Moment der Ringparabel habe ich mit vielen Leuten gesprochen nach dem Abend beim Theatertreffen, die sagten, das hat die alle total berührt, was ja in dieser Gleichförmigkeit des Rhythmus wirklich schwierig ist, das so herauszuarbeiten, und das funktioniert extrem gut. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, wenn man das vor sich hat und weiß, ich habe 23 Tage, wann weiß man, dass man das hinkriegt, dass man es schafft?
Das wusste ich nicht. Also das, sowas habe ich noch nie gemacht und das wusste ich nicht, ob das geht. Ich konnte tatsächlich zur Premiere den Text, aber ich wusste nicht, ob das funktionieren wird. Ich war auch bereit, quasi mit der Soufflöse auf dem Ohr zu spielen, falls nötig. Aber mein Gehirn hat mir den freundlichen Dienst erwiesen, dass er dann am Tag der Premiere wirklich keine Hilfe brauchte. Da war ich selbst ein bisschen überrascht. Und in was reinzugehen, ohne zu wissen, ob es funktioniert, das Geschenk hat mir Frank Castorf gemacht. Ja. Frank Castorf hat die Angewohnheit, am Tag der Premiere nochmal die letzte Stunde umzugestalten.
Die letzte Stunde?
Also, das von heißt, sechs. Ich habe ja Aufführungen von sechs, genau. Ich habe zum Beispiel Faust gespielt, das waren ja 6,5 Stunden. Und das war ja schon schlimm und furchtbar und musste irgendwie gestemmt und ertragen sein. Aber er setzte noch einen obendrauf, indem er in die Maske kam und den Schluss umgestaltete. Und das war für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Theatererlebnisse, dass ich wirklich in eine Premiere reinging, nicht wissend, was im hinteren Teil passieren wird. Und ob ich das erinnere, was er gesagt hat und was dann sein wird. Und das Interessante ist ja, dass wir in Momenten der Verausgabung auf Ressourcen zurückgreifen können, die uns sonst nicht bewusst sind. Wir kennen das als Geschichten, dass Mütter irgendwie schwere Gegenstände anheben können, wenn ihr Kind irgendwie bedroht ist. Und man weiß nicht, dass man es kann. Und mit der Verausgabung verhält es sich genauso. Es gibt dieses normale Kennen seiner Kräfte. Das heißt, normalerweise brauche ich 3 Wochen, um einen Text zu verinnerlichen und brauche dann nochmal 2 Wochen, um ihn spielen zu können. Aber in einer Extremsituation, wo diese Zeit nicht da ist, kann der Körper plötzlich noch etwas mehr. Und das kann er, weil er Angst hat.
Und wie fühlt sich das an? Also wo spüren Sie das? Und wie?
Das ist natürlich eine Menge Adrenalin. Mhm. Und vielleicht ist das eine Form von Erfahrungsschatz, dass ich gelernt habe in der Arbeit mit Frank Castorf, in so einen Raum hineinzugehen, nicht wissend, was da kommt, und zu vertrauen. Also ich vertraue dann meinem Gehirn. Und es ist aber auch oft genug gewesen, dass mein Gehirn es nicht geschafft hat. Dass man als junger Mensch Panik bekommen hat oder irgendwie hyperventiliert hat oder eben erschöpft war zu einem Maß, wo ich nicht mehr einsatzfähig war. Aber mit den Jahren, ich bin ja schon 44, habe ich eine Kenntnis über meinen Körper und habe gelernt, in einer Stresssituation ruhig zu bleiben.
Welche Rolle spielen in so einer Situation dann die Kolleginnen? Ich frage mich gerade, also wenn man solo auf der Bühne steht, dann hat man ja eigentlich keinen Anker, nur sich selber. Wenn man jetzt in so einer letzten Castorf-Stunde ist mit 5 anderen Kolleginnen, dann können die ja im schlimmsten Fall, wenn man gerade hyperventiliert und Panik hat,
helfen.
Ne?
Ja, das habe ich auch erlebt. Ich habe eine der bezauberndsten Erfahrungen so als junge Schauspielerin bei einer Aufführung von Stella, wo ich irgendwie emotional zu weit gegangen bin und unglaublich begonnen habe zu weinen und nicht mehr weitersprechen konnte. Und die Soufflöse sprach mich an und gab mir den Text und ich begriff nicht mehr, warum ich ihn sagen muss. Also so sozusagen in so einen Ausnahmezustand hatte ich mich gebracht. Und mein Kollege, Marc-Oliver Schulze war das damals, verharrte in dieser Situation und fing dann irgendwann an, mir die Texte zu sagen. wie so einem kleinen Küken, gab er mir Halbsätze. Und ich nahm das auf und wir kamen zurück ins Spiel. Und das sind nicht angenehme Momente, aber es sind Momente der Schwäche, die einen manchmal auch miteinander sehr weit bringen oder einander weiterbringen. Und ich habe eben gelernt, also man muss sowas nicht erzwingen, man muss sich nicht permanent in so einen Zustand versetzen, aber es kann passieren oder es darf passieren oder es, die Bühne gibt dafür Raum. Es geht nicht darum, sozusagen permanent etwas, was man auswendig gelernt hat oder präpariert hat, dort abzuspulen. Ich glaube, dass eben auch der Zuschauer durchaus bereit ist, so einen Weg zu gehen und auch mit einem Schauspieler einen Weg zu gehen, wo er sich ein wenig verliert und dann wieder zu sich kommt.
Was man hier auch schon ganz deutlich raushört, ist so dieses, was ich glaube, wie wir alle als Vorstellung vom Schauspiel haben, diese Mischung aus Entgrenzung und absoluter Disziplin. Und Sie haben das schön beschrieben, finde ich, in diesen Momenten, wenn einem die Zügel zu entgleiten drohen oder auch entgleiten auf diesem brennenden Pferd und dann muss man sie irgendwie wieder halten oder aufgreifen. Und Sie sagen, es ist ein Erfahrungsschatz, oder das Zusammenspiel. Ja. Gibt es da auch noch irgendwas anderes, was einen stützt aus der Ausbildung oder auch jetzt als Person, was man irgendwie dann hervorholen kann in solchen Augenblicken?
Aus der Ausbildung würde ich tatsächlich sagen, nein, weil die Ausbildung, ich war an der Ernst Busch, die ist dann sehr auf Sprechtechnik fokussiert und die Erlebnisse, die man da hat, reichen nicht ansatzweise heran an so ein Erlebnis, wie man es mit Frank Castorf haben kann. In guten Momenten ist es der Regisseur selbst, weil ein guter Regisseur, so wie Frank Castorf, der treibt einen zwar in diese Meerenge hinein und guckt genüsslich zu, wie man da fast ertrinkt, aber danach kommt er in die Kantine und fängt das auf. Und das ist für mich ein guter Regisseur, dass er keine Angst hat zuzulassen, dass der Schauspieler in Zustände, Räume, Erlebnisbereiche kommt, die mitunter auch gefährlich sind für ihn, aber hinterher da ist und einfach beisteht. Manchmal ist gar nicht so viel notwendig. Man braucht jetzt nicht irgendwie getröstet zu werden oder so etwas, sondern nur, dass er diesen Weg mit einem zusammen aushält. Und es ist auch die Ruhe, die der Regisseur haben muss, um einem zuzuschauen. Ich hatte das große Glück, dass ich ja als ganz junge Schauspielerin als erstes die Mita Gottschew begegnete. Und der war ja schon damals 65 und ich war erst 25. Und er eröffnete mir ziemlich schnell, er möchte mir keine Regieanweisungen geben. Und ich dachte, wie? Ich arbeite jetzt mit diesem tollen Regisseur und der möchte mir keine Regieanweisungen geben? Was soll denn das? Und ich war sehr irritiert und er sagte, ja, ich weiß nicht, wie du spielst. Ich will, dass du das selber rausbekommst. Und ich hatte das große Glück, dass er mit mir, als ich so 25, 26 war, lange Improvisationssessions machte, bis zu 3 Stunden, wo ich einfach irgendwas machen sollte. Das heißt, kriechen, sabbern, irgendwas mümmeln, Texte aufsagen, was ich wollte. Und das haben wir dann mehrere Tage gemacht. Er wollte damit sozusagen meine Fähigkeit, frei zu improvisieren. Und mit frei meine ich wirklich frei, ohne Vorgabe. Und das ist natürlich mit Charme verbunden. Das ist mit allen möglichen Hürden verbunden. Und dann hat er irgendwann gesagt, den Satz, der ist etwas, wie soll ich sagen, grob, aber ich mochte den sehr, die Scheiße ist unerschöpflich. Und was er damit sagen wollte, es ist unerschöpflich, was aus einem so raussprudeln kann, wenn man sich nicht zensiert. Und ich glaube, was hilft, ist, dass man einfach begreift, man ist kein Genie. Oder ich bin kein Genie, 70% von dem ist Quatsch. Aber 30 sind gut. Und das zu wissen, dass da erstmal Schmodder rauskommt und oder dass das doof ist. Und das ist eben auch ein wichtiger Erfahrungsschatz, der einem in solchen Situationen hilft, wenn man irgendwo stecken bleibt in einer Aufführung, dass das Gehirn schon eine Lösung finden wird. Ich muss mir keine Sorgen machen, es findet eine Lösung. Ich muss nur weitermachen. Das Einzige, was ich nicht darf, ist aufhören. Dann bleibe ich stecken.
Also jetzt denke ich nochmal an diesen Rascheabend, wo ich denke, wenn man da aus dem Tritt kommt, dann ist man ja eigentlich raus.
Ja. Das ist gar nicht so leicht, weil wirklich dieses
ja.
Das ist ja die ganze Zeit auf deinem Ohr. Und solltest du dann plötzlich pam 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 machen, es bleibt ja auf deinem Ohr. Das heißt, du kannst wieder rein. Es ist tatsächlich so, wenn man emotional quasi weggeschwemmt wird von einer Replik, kommt man aus dem Tritt. Das passiert ganz automatisch, weil auf eine Art sozusagen der Ausdruck nimmt Fahrt auf und dieses Ticken gerät in den Hintergrund. Mhm. Und dann muss man sich wieder wie reinfädeln. Das ist das Schwanken zwischen Anarchie und Disziplin. Wenn man nur diszipliniert ist, ist es langweilig. Wenn man nur die Sache sozusagen öffnet, dann passt es nicht mehr in dieses Konstrukt. Dann klingt es auch tatsächlich nicht. Es gibt ganz viele Momente in den Proben, wo Rasche dann sagt, ist ja fein, dass du um Freiheit trinkst, aber jetzt geht's zu weit. Jetzt funktioniert's mit der Form nicht mehr. Mhm. Das ist auch manchmal gar nicht so leicht zu spüren, weil man selber fühlt sich ja gut in der Replik und denkt, ich habe das jetzt schön aufgebrochen. Und er sagt dann, nee, das ist zu weit. Und manchmal sage ich, ja, aber das hier brauche ich. Also das muss ich so machen. Und dann sagt er, okay, das kannst du machen. Es gab so ganz am Anfang so etwas, was er überhaupt nicht mochte. Da, vielleicht erinnern Sie sich, da sage ich grausame Schwärmerin. Und das mochte er einfach nicht. Weil er sagt, das geht in meiner Form nicht. Ich meinte, dann musst du ertragen, muss ich sagen. Tut mir leid, muss ich sagen.
Sie haben ja jetzt selber schon gesagt, Sie sind jetzt schon ein paar Jahre dabei in diesem Beruf. Gibt es so eine Art Erfahrung, wie viel Verausgabung man sich in so einer Spielzeit leisten kann, also dass man sagt, das geht und das geht zu weit. Also es geht dann nicht mehr.
Ich kann Lina Beckmann sehr gut verstehen, die ist ja auch jetzt keine 20-Jährige. Das passiert einem immer wieder. Also um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und ein paar Sachen zu verraten. Ich hatte, bevor ich das Theatertreffen spielte, 10 Monate nicht gespielt. Ich mache ja hauptsächlich Film. Das heißt, ich hatte 10 Monate keinerlei Bühnenerlebnisse. Und nun musste ich diesen Nathan nach 10 Monaten in 2 Tagen hochholen. Das heißt, ich habe 2 Tage lang durchgespielt, circa 10 Stunden. Und am Tag der Premiere hatte ich immense Schwierigkeiten mit der Stimme. Und in der Mitte der Premiere beim Theatertreffen musste ich den Arzt holen.
Und dann gab es eine Cortisonspritze.
Ja, das mache ich nur ganz selten. Das habe ich eigentlich nur 2 Mal in meiner Karriere gemacht. Einmal in Salzburg. Da war es so, dass Rasche eine Bühne hatte. Das hat er mir auch versprochen, das wird es nicht mehr geben. Das war eine Drehbühne, die sich aber aufstellte. Zu einer recht steilen Bühne, auf der ich einen 45-minütigen Monolog hatte. Das bedeutet, Sie wissen ja vielleicht, dass Stütze sozusagen das Zentrum ist des Theatersprechens. Das heißt, aus dem Bauch zu sprechen, aus dem Becken. Wenn man jetzt aber auf einer steilen Fläche steht oder gehen muss, ist keinerlei Stütze vorhanden. Also es ist einfach quasi körperlich nicht möglich. Nun war die Bühne aber gebaut und sehr teuer. Und ich hatte meinen schönen Monolog als Darius da drauf, plus 8 Aufführungen in Folge. Dessen war sich Herr Rasche beim Produktionsprozess nicht bewusst. Und er wusste auch einfach faktisch nicht, ob das geht. Er hatte sich das nur ausgedacht. Und ich war nun das Versuchskaninchen, das feststellen musste, es geht nicht. Und das ist auch etwas, was ich nach der Erfahrung nicht nochmal machen würde, auf schrägen, lange Zeit zu spielen.
Und das geht. Wie haben Sie das dann bewältigt?
Indem ein Arzt mich unterstützt hat, das ist ja schon, glaube ich, 5 Jahre her, dass er mir dann Cortison verabreicht hat vor der Aufführung. Und nach der Aufführung habe ich bis zu 3 Stunden geblubbert. Das ist eine Technik, wo man mit einem Strohhalm und einer Flasche sitzt und macht und die Stimme wieder entspannt. Das muss man aber wirklich viele, viele Stunden machen. Das heißt, man hat seine...
Stundenlang geblubbert?
Stunden, also man spielt 4 Stunden Vorstellung, ist am Rande des Nervenzusammenbruchs, kommt nach Hause und muss nochmal 3 Stunden blubbern, damit man am nächsten Tag wieder spielen kann. Das ist nicht sehr glamourös, aber es funktioniert.
Okay, aber das, ja. Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos.
Also es ist kein Beruf, der so, also den muss man wirklich mögen. Also es ist gerade, wenn man in solche Räume geht, wo es diese Grenzbereiche gibt, also jetzt hier auch eine Cortisonspritze zu bekommen, ist nicht schön. Also das ist dann auch erfahrungswert. Ich sagte einen Satz in einer Szene und merkte so, jetzt wird's kritisch. Ich wusste, jetzt kommt die Pause. Dann kommt die und die Szene. Das heißt, ich habe jetzt 25 Minuten Zeit. Da kann eine Cortisonspritze wirken. Und ich muss ja noch die Ringparabel spielen.
Ja.
Das heißt, da war es wirklich so ein Moment, wo ich dachte, so, jetzt muss ich eingreifen, ich brauche Hilfe.
Und was macht das Cortison dann genau? Also abschwellen, Entzündung mindern?
Es schwillt die Stimmbänder ab. Man muss sehr vorsichtig trotzdem sein. Sie sind dann leicht lediert. Aber es hilft tatsächlich. Man darf das auf keinen Fall oft machen. Aber in Notsituationen ist es besser, es zu machen, als nicht zu machen. Weil durch das Abschwellen beruhigt sich alles. Man kann wieder leichter sprechen. Wenn die Stimmbänder angegriffen sind und man spielt dann noch eine Ringparabel, dann kann man sich ernsthaft verletzen.
Sie haben das in einem Interview anlässlich, dass Jedermann auch mal erzählt, dass Sie sich sehr gerne entäußern, aber dass Sie dann Zeit brauchen, um den Körper zu reparieren und die Seele auch.
Ja.
Welche Techniken haben Sie denn dafür?
Erstmal Zeit. Das ist eine gute Sache.
Mhm.
Also sich Zeit zu nehmen. Ich mache Yoga, das ist einfach gut. Das holt Schmerz und es holt auch vor allen Dingen, der Körper verzieht sich durch Verausgabung. Mhm. Also er wird krumm, er weicht aus. Und es ist dann sehr wichtig, ihn quasi wieder wie symmetrisch zu machen und diese ganzen Verkrampfungen rauszuholen. Und ich bin ein ganz großer Freund von Spazierengehen. Also wirklich lange spazieren gehen, weil das ist, was in der Natur, was mich am besten harmonisiert und einfach wieder in eine Ruhe zurückholt.
Wenn Sie die Arbeit fürs Theater vergleichen mit dem Film, gibt es beim Film, wo es ja immer nur kurze Szenen sind, die gedreht werden, gibt es da auch eine Form von Verausgabung, die man erleben kann?
Absolut. Die ist nur ganz, ganz anders gelagert. Und wenn Sie eine kurze emotionale Szene sehen, bedeutet das ja, dass ich den ganzen Tag spiele. Aus ganz vielen Einstellungen heraus. Das heißt, da muss man wirklich, das ist auch sehr, sehr schwer, eine kleine Szene von 3 Minuten den ganzen Tag frisch halten, in einer extremen Emotionalität zum Beispiel. Das ist schon sehr verausgabend. Und dann zum Beispiel gibt es den Aspekt der Kälte. Ich glaube, das ist etwas, was vielen nicht bewusst ist. Sehr, sehr oft werden Filme mit sehr wenig Kleidung im Mai, April gedreht, die Sommer sein sollen. Oder man dreht was an und dreht es dann schon im Ende September zu Ende. Und es ist ganz immens, wie groß der Aspekt des Frierens ist bei Drehs. Also das auszuhalten und oder zum Beispiel jetzt habe ich eine ganz schöne Szene, die mir sehr kostbar war, in einer Kirche gedreht und so einen ganzen Tag in einer Kirche, das ist sehr kalt und da entstehen viele Situationen, die auch an Verausgabung herangehen und wo ich das Gefühl habe beim Film jetzt auch, dass mir meine Erfahrung damit hilft.
Aber dann nochmal eine Nachfrage zu diesem, den ganzen Tag für diese 3-Minuten-Szene schon spielen. Das ist also nicht so, dass man sich, weiß ich nicht, 10 Minuten kurz konzentriert, dann anknipst und diese Figur ist oder dieser Moment und dann knipst man wieder aus?
Natürlich ist es ein Moment, natürlich ist es kürzer. Ich finde Film sehr schwer. Ich bin ja da auch eher ein Anfänger im Moment. Das heißt, ich habe ja wirklich 15 Jahre hauptsächlich Theater gemacht und empfinde mich jetzt wie in der Lehre zur Filmschauspielerin. Und ich fange wirklich an zu begreifen, wie viel dazu gehört, sage ich jetzt mal, ein Ehestreit, wenn man den ganzen Tag macht und aus verschiedenen Richtungen macht, lebendig zu halten und wirklich lebendig. dass man spürt, dass die Menschen dafür brennen, und zwar beide, und den Partner sozusagen mitzunehmen. Dazu gehört schon sehr viel. Und auch miteinander an so einem Set zu bleiben. Im Theater kann man sich sehr gut aus dem Weg gehen. Jeder hat seine Rolle, jeder hat sein Kabinchen. Und man geht da rein, man wird dann einmal geschminkt am Anfang des Abends, keine Ahnung, um 4 oder um 5, und dann geht's los. Und wenn ein Dreh wirklich lang ist, das heißt, man wird irgendwie um 6 abgeholt, wird irgendwo hingefahren und kommt um 8 nach Hause und war dann die ganze Zeit mit sehr vielen Menschen, das ist eine ganz andere Art Herausforderung.
Sie beschreiben ja jetzt ganz viel, wie Verausgabung auch mit Techniken zusammenhängt, mit Kenntnissen, mit Wissen und Erfahrung. Verausgabung hat ja aber natürlich auch diesen dionysischen Aspekt, also dass man sich in irgendwas reinwirft. Ja. Sie haben das vorhin als Vertrauen beschrieben. Was interessiert Sie denn künstlerisch an so Momenten der Entäußerung?
Dass ich nicht weiß, was ich tun werde. Es ist wunderschön, etwas zu proben zu Hause. Das ist auch wichtig. Und die Texte gut zu kennen. Aber dieser Moment des Unbekannten, denn ich bin mir selbst ja auch unbekannt, und einfach überrascht zu werden davon, was man plötzlich tut oder wie man klingt oder was da einem geschieht, das kann sich anfühlen wie Rausch. Also ich bin jemand, der tatsächlich nicht gern trinkt, und das ist mein Rausch.
Und schwappt das auch über auf die Person Valerie Ceplanova? Also gibt es dann zwischen Figuren und Personen so Kurzschlüsse oder trennen Sie das lieber?
Interessante Frage. Sie meinen, ob ich mich in der Küche genauso exzessiv streite wie vor der Kamera oder auf der Bühne?
Ja, oder ob man das merkt, so, jetzt habe ich ein Stück Nathan eingebracht. Oder?
Stimmt. Interessante Frage, muss ich kurz nachdenken. Das kann passieren, aber ich mag das nicht. Aber es kann passieren, weil gerade wenn man an etwas arbeitet und es noch unreif ist. Zum Beispiel hatte ich ja sehr den Wunsch, Männer zu spielen. Und das war ja nicht etwas, was ich sofort konnte. Das ist mir auch erstmal missglückt. Meine erste Rolle war Tasso. Das ist mir total missglückt. Ich wusste überhaupt nicht, wie geht das? Was soll das heißen, einen Mann zu spielen? Was heißt das für meine weiblichen Partnerinnen? Was heißt das für meinen männlichen? Das ist mir so richtig, ja, missglückt. Und diese Suche daran, was ist männlich oder was ist in mir männlich oder was könnte für die Partner männlich bedeuten, das kann man dann plötzlich auch im Privatleben wahrscheinlich spüren, dass ich kurz wie aus meiner eigenen Körpersicherheit herausgefallen bin und irgendwie so forschen musste, wie mache ich das? Und gerade eben, wenn man etwas Neues tut, etwas, was man noch nie getan hat, das kann absolut ins Leben reinschwappen. Das ist nicht angenehm, aber glaube ich nicht zu vermeiden.
Wenn man auf Ihre Spielbiografie guckt, dann kann man ja sehen, dass die meisten großen verausgabenden Rollen Sie immer mit Männern Regisseurin gemacht haben. War das Zufall oder?
Ja. Ich glaube, das ist erstmal die Entwicklung des Theaters. Ich glaube, als ich angefangen habe, Theater zu machen, gab es hauptsächlich männliche Regisseure und nur ganz wenig Frauen. Und ich glaube, dass sich das total wandelt und ich bin sehr froh darüber. Also, ich bin im Moment am lauter Entdecken von weiblicher Sprache. Und wenn ich mir jetzt Florentine Holzinger angucke, die arbeitet schon extrem konsequent mit Verausgabung und auf eine ganz, ganz andere Art und Weise als Männer. Oder wenn man sich Marina Abramović ansieht, die Pionierin der Verausgabung. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die weiblichen Sprachen, die jetzt kommen und sich immer weiterentwickeln. Und würde gern mit einer Frau eine Arbeit machen, die mich in solche Räume bringt, absolut.
Dafür würden Sie auch wieder zurück zum Theater kommen.
Es ist tatsächlich so, dass der Nathan mich verführt hat. Und ich habe ja wirklich nur gedreht 4 Jahre. Und ich glaube, das war auch nötig, weil ich eben so ein Eleve war. Und ich musste ganz viele Erfahrungen machen, die ich aber jetzt gemacht habe. Und mein Plan ist jetzt, einmal bis alle 2 Jahre eine Theaterarbeit auf jeden Fall zu machen. Und es sind jetzt auch schon ganz schnell sehr schöne Dinge entstanden, die jetzt bis 26 in Planung sind.
Und was ist das, was in Planung ist? Können Sie darüber schon sprechen oder ist das noch geheim?
Über eine Sache kann ich sprechen, die ist an der Volksbühne, die ist schon angeprobt, Method mit Cornel Mundruh zu und mit Martin Wuttke und Benny Claessens und Johanna Wokalek, Max Brauer und Ann Gobel. Das ist schon in Arbeit, das ist noch ein bisschen bedroht von etwas, aber das ist in Arbeit. Und das andere ist etwas für Salzburg, da darf ich noch nicht sagen, was es ist, aber es ist was Aufregendes.
Es gibt ja gerade diese ganzen Achtsamkeitsdiskurse im Theater und die MeToo-Bewegung. Und die männlichen Regisseure gelten ja immer so ein bisschen als die Grenzüberschreitenden, die nicht darauf achten, wie sich Frauen am Set fühlen und so weiter. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht oder sehen Sie das als eine Bedrohung für so eine Form von Theater?
Das ist eine sehr interessante Frage. Weil natürlich habe ich unangenehme Erfahrungen gemacht, aber ich für mich würde sagen, mein einziges Problem am Theater war Alkohol. Es war früher normal, dass ein Regisseur auch betrunken Regie führen kann. Das finde ich gehört abgeschafft. Ich finde es nicht respektvoll. Man kann in seiner Freizeit machen, was man will, aber ich finde, dass es in meinen Augen geht das nicht, dass man betrunken oder unter Drogenkonsum oder was auch immer arbeiten geht. Aber Verausgabung, das heißt, wenn beide Parteien bereit sind, in Verausgabung hineinzugehen oder Nacktheit, also es geht immer um beiderseitige Verabredung. Und ich hatte das Gefühl, dass Frank Castorf und ich zum Beispiel eine Verabredung hatten miteinander und ich ließ mich auch reizen und lenken und führen und wir haben gestritten und das halte ich für irrsinnig kostbar. Das heißt, diesen Raum, sage ich jetzt mal, der Freiheit ist immer so ein großes Wort, vielleicht besser des Experimentierens, den finde ich irrsinnig kostbar und zu schützen. Aber dass man mit sorgfältigen Augen drauf guckt, dass alle damit einverstanden sind, dass sie das auch äußern, dass sie einverstanden sind, das finde ich sehr gut. Dann kann man alles machen. Und dass eben keine Selbstverständlichkeit für Alkohol in Theater, Kunsträumen mehr da ist, das finde ich wunderbar.
Ja, vielen Dank. Das heißt, Theater ist auf jeden Fall konsensbasiert, aber dann sollte man sich verausgaben, um in andere Zustände geraten. Das macht richtig Lust, das selbst auch mal auszuprobieren. Das wird zwar nicht mehr passieren, aber...
Nur zu. Warum nicht? Doch. Unbedingt. Ich glaube, das wäre für jedermann was. Ich glaube, das ist etwas, das ist ja uralt. Früher hat der ganze Stamm sich, was ist ein Schauspieler? Früher hat der ganze Stamm sich versammelt und man hat voreinander gespielt. Und wir können ruhig ein bisschen dahin zurück. Es gibt ja diese Rollenspiele und sich zu treffen und irgendwelche Rollen sich auszudenken und sich in die hineinzubegeben und sich anders zu erleben, als man sich sonst erlebt. Ich glaube, das ist für jedermann sehr, sehr angenehm.
Valerie Ciplanova, wir haben, glaube ich, das Wesentliche jetzt schon gehört und sehr, sehr tiefe Einblicke bekommen, auch in Ihre Arbeit. Ganz herzlichen Dank dafür.
Danke auch.
Und freuen uns sehr, wenn wir uns dann an der Volksbühne wiedersehen. Und der nächste Film ist welcher, wo man Sie dann auch sehen kann?
Zurzeit drehe ich einfach eine lustige Komödie hier in Wien, Der Betzka mit Simon Schwarz. Das ist für mich fast Urlaub. Das ist einfach was Schönes. Ich mag die Kollegen und es ist einfach durch Gänge rennen und sich verstecken und Quatsch treiben.
Dann wünschen wir noch viel Spaß jetzt beim Drehen und tausend Dank für Ihre Zeit.
Und vielen Dank auch. Auf bald.
Auf bald. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank.
Danke. Ciao.
Ich war jetzt gerade sehr verzückt, Elena, dass Valerie Ciplanova wieder ins Theater zurückkehrt. Noch dazu in einem Stück in Berlin, was wir ganz unproblematisch sehen können.
Auf jeden Fall. Ich bin ganz hingerissen von ihr, muss ich sagen. Bin aber dann auch total gespannt, was Lina Beckmann sagt beim nächsten Mal.
Genau, also wie ja schon ganz am Anfang gesagt, wird es dann beim nächsten Mal ein Gespräch mit Lina Beckmann geben zum Thema Verausgabung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns ein Like und empfehlt uns gerne weiter. Oder wenn ihr Anregungen habt, Lob, Kritik, dann schreibt an theaterpodcast@deutschlandradio.de oder kommentiert auf Nachtkritik. Wir danken für euer Interesse.
Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Genau, dann mit Lina Beckmann. Bis dann.
Ciao.